Herzlich willkommen zu Folge 3 des Sicherheitssonntags im Europa-Podcast. Heute richten wir unseren Blick auf das transatlantische Sicherheitsverhältnis und die NATO. Mein Gast ist heute Dr. Marco Overhaus, stellvertretender Forschungsgruppenleiter Amerika bei der Stiftung Wissenschaft und Politik in Berlin. Seine Forschungsschwerpunkte umfassen unter anderem die Verteidigungs- und Militärpolitik der USA, die transatlantische Sicherheitspolitik und die NATO. Schön, dass Sie heute bei uns zu Gast sind, lieber Herr Dr. Overhaus.
Ja, hallo Herr Schäfer, ich freue mich sehr. Vielen Dank für die Einladung.
Sehr gerne. Sie beschäftigen sich ja schon seit vielen Jahren mit der amerikanischen Sicherheits- und Verteidigungspolitik. Es gibt, glaube ich, dort immer wieder Ereignisse und Themen, die eines genaueren Blickes bedürfen. Und ich möchte einfach mal mit einer ganz grundlegenden Frage zunächst beginnen. Wie können wir uns Ihre Forschungsarbeit eigentlich vorstellen und wie sieht so ein Arbeitsalltag bei Ihnen eigentlich aus?
Ja, ich weiß gar nicht, ob der Arbeitsalltag so fürchterlich spannend ist. Das hat ganz verschiedene Komponenten. Teilweise ist es klassisches Forschen, das heißt Studium, Texte lesen, Dokumente lesen, dann aber auch viele Gespräche führen mit verschiedenen Personen in der Administration oder im Bundestag. Das ist ja so unsere sogenannte Kundschaft, also die wir primär auch von der SVP adressieren sollen. Wir haben viele Workshops, Veranstaltungen, die wir machen. Besonderheit dabei ist vielleicht, dass wir das meiste, eigentlich fast alles, was wir an Veranstaltungen und auch in Gesprächen organisieren, vertraulichen Rahmen haben. Das heißt, fast alles, das, was wir machen, ist sogenannte Chatham House Rule. Ganz wenig ist nur öffentlich. Das ist, glaube ich, ein Alleinstellungsmerkmal in dieser doch sehr schnell wachsenden Think Tank-Landschaft in Berlin. Und ansonsten würde ich vielleicht sagen, das Besondere an dem Arbeitsalltag, oder das Zweite, was an dem Arbeitsalltag besonders ist, ist, dass wir als SVP, als Think Tank eben so also eine Zwischenfunktion haben, eben zwischen Wissenschaft und Grundlagenforschung einerseits und eben dem politischen Betrieb, vor allen Dingen in Berlin, teilweise auch in Brüssel andererseits. Und die Logiken sind eben immer sehr unterschiedlich. Das heißt, das Wissenschaftliche erfordert ja vor allen Dingen, dass man sich auch wirklich sehr grundlegend mit langfristigen und strukturellen Fragen auseinandersetzt, während der politische Betrieb oft sehr krisengetrieben ist und kurzfristig getrieben ist. Und das beides unter einen Hut zu bekommen, kurzfristig zu reagieren, aber trotzdem auch noch wissenschaftlich zu arbeiten, das ist tatsächlich ein ganz schön schwieriger Spagat. Also das erste Quartal diesen Jahres hatte ich anders geplant. Ich wollte eigentlich an der Studie zusammen mit einer Kollegin zur Europäisierung der NATO schreiben. Stattdessen kam dann Venezuela und dann Iran. Und da gibt es dann eben sehr viel auch kurzfristigen Beratungsbedarf. So, das ist so einer der Hauptspannungsverhältnisse, glaube ich, die meine Arbeit jeden Tag prägen.
Ja, sehr interessant. Vielen Dank für diese Einblicke. Wir wollen dann auch gleich in das aktuelle politische Geschehen einsteigen. Unter der zweiten Trump-Administration hat sich, glaube ich, der Ton in den transatlantischen Beziehungen deutlich verändert. Ich glaube, viele unserer Hörerinnen und Hörer erinnern sich noch an die erste Amtszeit von Donald Trump. Damals gab es auch schon Spannungen, insbesondere auch zum Thema Verteidigungsausgaben der NATO-Partner. Das hat ja jetzt auch insbesondere Spanien wieder erwischt, wenn dort diskutiert wird. Es gab auch teilweise grundsätzlich geäußerte Zweifel an der NATO. Wenn wir jetzt noch mal genau drauf schauen und auch beschrieben aus der Arbeit, die Sie gerade schon mal geschildert haben, wie denken Sie, wie hat sich das Verhältnis unter der Trump-2-Administration verändert zunächst? Und was unterscheidet vielleicht nochmal die jetzige zweite Administration tatsächlich von Trump 1, wenn wir uns das nochmal genauer anschauen?
Die Beziehungen der USA zu Deutschland und Europa waren auch während der ersten Trump-Regierung schon sehr problematisch und angespannt. Es gab sehr viele Konfliktfelder. Ich denke, was sich jetzt verändert hat im Vergleich Trump 1 zur zweiten Administration, ist, dass ja bestimmte, ich sag mal, Korrektive weggefallen sind. Also während der ersten Amtszeit war es noch so, dass auf verschiedenen Ebenen, Beamtenapparat, militärisches Establishment, aber auch innerhalb der Führungsriege der Administration ist es durchaus eben noch sehr viele Stimmen gegeben hat, die, ich sag mal, europäische Positionen verstanden haben und auch unterstützt haben. Auch im amerikanischen Kongress gab es ein Korrektiv. Also Trump ist da auch auf Widerstand bei bestimmten Initiativen, als es zum Beispiel um den Abzug von US-Truppen ging aus Deutschland. Das hatte Trump ja in der ersten Administration vorgeschlagen. Gab es auch starke Widerstände. Und da ist jetzt eben während der zweiten Amtszeit sehr viel weggefallen. Das hängt zum einen damit zusammen, dass der, ich sag mal, die Arbeitsebene der Beamtenapparat und auch der Apparat im amerikanischen Verteidigungsministerium eben umfangreicher auch ausgetauscht worden ist, als das üblicherweise der Fall ist beim Wechsel von einer Administration auf die andere. Also es sind einfach viel mehr Loyalisten in der US-Regierung tätig, auch auf mittleren und unteren Ebenen, als das noch während der ersten Administration der Fall war. Es gibt auch im Kabinett oder bei den politischen Beratern von Trump kaum noch Menschen, die Trump sozusagen widersprechen. Es ist alles auf Linie gebracht worden. Der amerikanische Kongress hat sich während der zweiten Trump-Administration weitgehend selbst entmachtet. Vor allem die Republikaner sind voll auf Linie eingeschwenkt gegenüber Trump. Also auch da ist sozusagen diese Korrektivfunktion weggefallen. Also das würde ich sagen, ist so der Hauptunterschied zwischen Trump 1 und Trump 2, dass Trump jetzt in der letzten Zeit oder jetzt in seiner aktuellen Amtszeit einfach noch viel sozusagen freier handeln kann und seine politische und ideologische Agenda umsetzen kann, als das bei der ersten Regierung, seiner ersten Administration von 2017 bis 2021 noch der Fall war.
Ja, wenn wir jetzt einen Blick in die Geschichte kurz werfen, ich glaube, diese Spannung gab es ja auch schon in der Vergangenheit. Ich erinnere mich da an den Diskussionen rund um den Irakkrieg, die ja auch schon immer sehr angespannt waren 2003. Wenn ich mich recht erinnere, hatte dann, als relativ schnell klar wurde, dass Europa sich dort nicht beteiligen wird an diesem Krieg, Donald Trump vom alten Donald Trump, Entschuldigung, Donald Rumsfeld damals vom alten Europa gesprochen und damit Deutschland und Frankreich unter anderem gemeint. Jetzt haben wir wieder die Kontroversen rund um den Iran-Krieg oder Iran-Konflikt momentan. Also Sie haben es ja gerade schon mal beschrieben, auch durch diese fehlenden Kontrollmechanismen, die da wegfallen und die Loyalität, die innerhalb der Administration gegeben ist. Würden Sie sagen nochmal, dass wir heute eine neue Qualität haben in diesen Spannungen im Vergleich zu dem, was wir in der Vergangenheit da noch mal beobachten konnten?
Rückblickend kann man schon sagen, dass auch unter George W. Bush und während des Irakkriegs es sozusagen eine wirklich krasse Zäsur auch gegeben hat in den transatlantischen Beziehungen. Und auch nicht vergessen dürfen wir natürlich unter Obama, also dem eigentlich ja sehr europafreundlichen oder aus unserer Sicht europafreundlichen, internationalistisch ausgerichteten Präsidenten, es eine Zäsur gab im Zusammenhang mit der NSA-Affäre und der Ausspionierung amerikanischer Geheimdienste auch von deutschen Stellen, also die deutsche Seite ausspioniert worden ist. Also da gab es schon einige Zäsuren in der Vergangenheit. Ich denke, was qualitativ jetzt neu ist unter der zweiten Trump-Regierung, ist, dass wir auf fast allen Ebenen einen Einbruch der Beziehungen oder eine Verschlechterung der Beziehungen erleben. Das heißt, es geht jetzt eben nicht nur um den Irankrieg und die überwiegend doch ablehnende europäische Haltung dazu, sondern das Besondere ist, dass das jetzt noch on top kommt, auf sozusagen sehr problematische Beziehungen, angespannte Beziehungen auf allen Ebenen. Also das ist die sicherheitspolitisch-militärische Ebene, die fortwährenden, immer wieder andauernden oder wiederholten Zweifel der Trump-Regierung an der NATO, das Infragestellen auch der NATO als Organisation. Das ist das eine. Dann kommen die handelspolitischen Konflikte dazu. Das ist sozusagen auch recht präzedenzlos. Und zu dritt, zu guter Letzt, die dritte Dimension, die Wertefrage. Also wenn wir uns dann auch nochmal die Rede von JD Vance bei der Münchner Sicherheitskonferenz 2025 nochmal anhören oder auch nochmal die Rede von Außenminister Rubio bei der diesjährigen Münchner Sicherheitskonferenz, ist ja auch nochmal für mich jedenfalls sehr deutlich geworden, dass auch die gemeinsame Wertegrundlage auf amerikanischer Seite hinterfragt wird. Also auch der Versuch im Grunde, so habe ich es jedenfalls gelesen, von Rubio, den politischen Westen nochmal neu zu definieren, also viel stärker auch ausgerichtet an sozusagen Nationalismen, auch an religiösen Fragen, christlich. Ich fand interessant die Aufzählung oder die kurze Zusammenfassung Rubios über den Aufstieg der USA, über die Nationenbildung der USA, war eine Geschichte bei ihm vor allen Dingen von sozusagen weißen Europäern. Also alles andere ist da ausgeblendet worden. Auch überhaupt, dass Kultur, Zivilisation so stark in den Mittelpunkt gerückt wird. Also diese Wertefrage ist sozusagen sehr entscheidend. Also das ist, glaube ich, für mich tatsächlich das Neue, dass es im Grunde ein Bruch der transatlantischen Beziehung auf allen Ebenen ist. Und das, denke ich, hat es selbst unter George W. Bush oder auch bei früheren Konflikten, transatlantischen Konflikten in der Maße nicht gegeben.
Ja, also ich glaube, wie Sie es schon richtig beschrieben haben, so das große Ganze stand damals, glaube ich, eigentlich nie zur Debatte. Das hat man jetzt irgendwie so das Gefühl, dass das auf diesen verschiedenen Ebenen, die Sie gerade genannt haben, der Fall ist. Wenn wir jetzt nochmal auf die strategische Ausrichtung der USA zu sprechen kommen, viele haben ja manchmal so das Gefühl, dass die amerikanische Außen- und Sicherheitspolitik derzeit oft schwer vorhersehbar ist. Es scheint, es gibt da irgendwie keine klare Linie. Und mein persönlicher Eindruck ist auch immer so ein bisschen, dass auch verschiedene Teile der Administration diese strategische Unklarheit mit verschiedenen Positionen untermauern. Also man hat irgendwie Marco Rubio als Außenminister, der ja sehr viel Erfahrung in der Außenpolitik hat und vielleicht auch noch mal eine andere Richtung da verfolgt als zum Beispiel der Vizepräsident JD Vance. Sie haben ja kürzlich was publiziert mit dem Titel USA zwischen Isolationismus und Dominanzstreben, und ich habe das sehr gerne gelesen, und Sie haben da drei mögliche Ausrichtungen der amerikanischen Politik aufgelistet, die ich sehr interessant fand. Einmal den Isolationismus, dann den Opportunismus und zum Schluss das selektive Hegemoniestreben. Könnten Sie vielleicht bitte für unsere Hörerinnen und Hörer noch mal kurz darlegen, was diese drei Punkte sind und was wir darunter verstehen können, wenn wir über die amerikanische strategische Ausrichtung sprechen?
Ja, das mache ich sehr gerne. Als Vorbemerkung vielleicht fairerweise nochmal der Satz: Natürlich ist die amerikanische Außensicherheitspolitik unter allen Präsidenten der letzten Jahre und Jahrzehnte nie frei von Widersprüchen gewesen. Also Brüche und Inkohärenzen gibt es natürlich und gibt es ja auch in der deutschen Außenpolitik. Das ist also gar nicht so sehr das Thema, aber ich denke, dass die inhärenten Widersprüche unter Trump besonders ausgeprägt sind. Das hängt teilweise auch damit zusammen, dass die USA auch in ihrer eigenen subjektiven Wahrnehmung immer weniger in der Lage sind, mit militärischen und wirtschaftlichen Mitteln sozusagen das Weltgeschehen zu dominieren. Also ich denke, auch in der Trump-Administration hat sich die Erkenntnis durchgesetzt, dass der sogenannte unipolare Moment, den es vielleicht gegeben hat in dem ersten Jahrzehnt nach dem Ende des Kalten Krieges, dass der vorbei ist. Und ich interpretiere, dass viele Widersprüche auch in den USA so, dass es eben ja im Grunde schwierig ist, mit diesem Dominanzverlust umzugehen und unterschiedliche Ansätze gesucht werden, um eben das zu schaffen. Nicht zuletzt natürlich auch vor dem Hintergrund des machtpolitischen Aufstiegs Chinas. So, und dann kommt aber eben auch noch sozusagen der sehr spezielle Charakter des Präsidenten Trump hinzu, der sozusagen diese strukturellen Widersprüche auch noch deutlich verstärkt. Ja, und diese drei Denkansätze, die Sie kurz zusammengefasst haben, bringen für mich eigentlich tatsächlich diese Widersprüche, die wir jetzt unter Trump 2 haben, ganz gut auf den Punkt. Also dass Der Isolationismus ist ja sehr alt als Tradition in den USA und auch immer mal wieder in der Vergangenheit, auch insbesondere zwischen den beiden Weltkriegen, sehr stark gewesen. Spielt allerdings in den letzten Jahrzehnten und selbst oder in den letzten Jahren auch selbst unter Trump eine nicht mehr ganz so dominante Rolle. Aber das sozusagen der Wunsch, sich aus internationalen Allianzen, internationalen Verwicklungen herauszuhalten, ist natürlich bis heute noch insbesondere bei einem Großteil der MAGA-Bewegung besonders wichtig, also der Wählerbasis von Donald Trump. Und die Widersprüche und Probleme, die Trump jetzt mit Teilen seiner MAGA-Bewegung hat, im Zusammenhang mit dem Irak-Krieg sprechen ja, Iran-Krieg sprechen ja auch dafür. Das Zweite habe ich genannt, Opportunismus soll heißen, und das ist tatsächlich etwas, das ich vor allen Dingen auch der Person Trump und der Persönlichkeit Trump zurechnen würde, dass man selektiv oder dass Trump selektiv Stärke demonstrieren will, vor allen Dingen, wenn es zu relativ geringen Risiken und Kosten möglich ist und innenpolitische Gewinne verspricht. Und so habe ich die Militäroperation in Venezuela gelesen. Und so habe ich auch eigentlich den Iran-Krieg sozusagen gelesen, weil er doch ganz wesentlich ausgelöst wurde auf amerikanischer Seite von der Erwartung, dass der Iran ausgesprochen schwach dasteht, innenpolitisch und außenpolitisch, militärisch, und sich da jetzt also ein Gelegenheitsfenster aus Sicht Trumps ergeben hat, um, ich sag mal, die Iran-Frage jetzt ein für alle Mal zu lösen und dann als Präsident in die Geschichte einzugehen, der das dann auch geschafft hat, in der Erwartung, dass die Risiken überschaubar sind. Also sozusagen beim Opportunismus geht es im Kern darum, Schwäche auszunutzen, Schwäche zu erkennen und dann auszunutzen für kurzfristige Ziele. Das ist so für mich der Kern des Opportunismus und das zeichnet für mich Trump sehr deutlich aus, auch wenn er sich jetzt beim Iran-Krieg offensichtlich verkalkuliert hat. Und das Dritte ist tatsächlich eher eine strategische Ausrichtung. Ich habe das selektives Hegemonialstreben genannt, eine strategische Ausrichtung, die meiner Meinung nach sehr stark im amerikanischen Verteidigungsestablishment verankert ist. Also auch wieder geboren aus der Erkenntnis, dass die USA nicht mehr global dominant sein können. Deswegen selektiv in einzelnen Weltregionen, westliche Hemisphäre, aber vor allen Dingen auch Asien, Indopazifik, ihre Kräfte bündeln, um dann sozusagen auch mit Hilfe von Kräftegleichgewichten und auch mit Bündnispartnern zusammen amerikanische Interessen zu wahren. Also selektiv sich zu fokussieren auf Kernregionen und sozusagen darauf dann auch die militärischen Mittel zu konzentrieren. Und der Fokus auf China, auf Asien, es spielt da eine ganz wichtige Rolle. Und diese Denkweise ist eben im amerikanischen Verteidigungsministerium, im Pentagon noch sehr stark vertreten. So, und diese drei Ansätze decken sich manchmal, arbeiten manchmal sozusagen in die gleiche Richtung, aber sehr oft widersprechen sie sich auch. Und das, finde ich, erklärt ganz gut auch die Widersprüche in der Trump-2-Regierung.
Ja, vielen Dank. Ich glaube, wir sind ja der Europa-Podcast und deswegen schauen wir natürlich auch immer, dass wir die europäische Perspektive reinbringen. Das ist auch so ein bisschen manchmal immer mein Gefühl, dass die Amerikaner halt sagen, wir haben nur noch begrenzte Mittel und Ressourcen, die wir einsetzen können und wir müssen uns ganz genau überlegen, wann wir wie wo handeln. Und deswegen wird von den Europäern, das ist mein persönlicher Eindruck, natürlich auch erwartet, dass sie jetzt mehr Verantwortung übernehmen und dann entsprechend auch bereit sind, auch für ihre Interessen einzustehen und entsprechend zu handeln. Ich glaube, dass alle drei Ansätze, die Sie gerade genannt haben, uns ja auf die ein oder andere Weise betreffen. Wenn wir jetzt also nochmal ganz klar auf Europa schauen, diese strategische, nicht klare Ausrichtung der USA, was ergibt sich daraus für uns Europäer und welche konkreten Optionen haben wir jetzt als Europäer oder was sollten wir daraus dann entsprechend entwickeln an entsprechenden Fähigkeiten?
Also die Folge dieser Widersprüche in der amerikanischen Außensicherheitspolitik führen natürlich ganz unmittelbar zu dieser Unberechenbarkeit, die wir auch jeden Tag im Grunde genommen auch spüren und die auch irgendwie die deutsche Außen- und Sicherheitspolitik umtreiben. Vielleicht vielleicht als nochmal als grundlegende oder etwas, was ich unterstreichen möchte, ist, dass bei allen Widersprüchlichkeiten alle drei Ansätze, die ich jetzt skizziert habe, also der Isolationismus und Opportunismus und dieses selektive Hegemonialstreben, dass alle drei im Endeffekt dazu führen, dass Europa in der Prioritätenfolge der USA an Bedeutung verliert, also nach unten sinkt. Ja. Es gibt Widersprüche, also Isolationisten und Opportunisten würden die Bedeutung von Bündnissen sehr gering schätzen, während aus Sicht dieses Hegemonialdenkens eben Allianzen wie die NATO oder auch die asiatischen Bündnisse der USA immer noch eine größere Rolle spielen, einfach um beispielsweise China einzuhegen. Aber unterm Strich bedeutet alles drei, ja, dass Europa an Bedeutung verliert. Und damit umzugehen und das erstmal überhaupt so auch so klar zu erkennen und daraus die Schlussfolgerungen zu ziehen, das finde ich jetzt die eine der zentralen außen- und sicherheitspolitischen Herausforderungen, die sich für Deutschland und für viele andere europäische NATO-Länder stellt. Was heißt das konkret? Also was sind die Strategien, Ansätze, um damit umzugehen? Ich habe es vorhin schon kurz erwähnt. Ich schreibe mit einer Kollegin, Pia Fuhrpf aus der Forschungsgruppe Sicherheitspolitik, zurzeit an einer Studie, die sich der Europäisierung der NATO widmet, wo wir uns ganz konkret mit Blick auf die Reform, auf die Strukturen der NATO anschauen, was eben ein politischer oder auch ein militärischer Rückzug der USA für diese Allianz bedeuten würde. Und da sind, denke ich, zwei Voraussetzungen sehr, sehr wichtig. Erst einmal, damit das überhaupt gelingen kann. Das eine ist tatsächlich auch nochmal zu schauen, gibt es in den USA eigentlich eine Bereitschaft für so eine geordnete Transition, eine geordnete Übergabe von Verantwortung und Last auf die europäischen Bündnispartner? Also bei Trump selber kann ich das nicht erkennen, weil vieles, was Trump tut, Stichwort Grönland, führt zu Disruption und Misstrauen, aber nicht zu einer geordneten Übergabe von Verantwortung. Und die zweite, ich sage mal, aus europäischer Sicht noch wichtigere Voraussetzung ist natürlich auch die Bereitschaft, die eigene Bereitschaft, mehr Verantwortung zu übernehmen und die entsprechenden Fähigkeiten dafür aufzubauen. Und das betrifft wiederum unterschiedliche Ebenen. Das betrifft natürlich ganz klassisch die militärischen Fähigkeiten. Es betrifft aber auch die Kommandostrukturen. Es betrifft auch Fragen der militärischen Strategie und Militärdoktrin. Also wie könnten wir eigentlich Russland effektiv abschrecken oder uns effektiv gegenüber Russland verteidigen mit deutlich weniger amerikanischen Beiträgen? Ja, also wie geht das auch konzeptionell? Und zu guter Letzt natürlich die Frage der politischen Kohärenz. Also wie gelingt es auch Europa politisch Führung auszuüben in der NATO? Weil das ist ja auch eine wichtige Funktion, die die USA in den letzten Jahrzehnten gespielt haben, dass sie auch politisch immer wieder einen entscheidenden Beitrag geleistet haben, um Konsens herzustellen unter den NATO-Verbündeten. Und wenn die USA das nicht mehr können und nicht mehr wollen, müssen die Europäer das tun, zusammen mit den Kanadiern. Und wie kann man das auch institutionell politisch absichern? Also das sind so die Dimensionen, auf die es da ankommt.
Ja, jetzt mal runtergebrochen, vielleicht auch für uns Hörerinnen und Hörer eine interessante Frage. Sie haben gerade die Dinge genannt, die dafür notwendig sind. Also auf der einen Seite müssen die Amerikaner bereit sein, Verantwortung und auch Macht innerhalb der NATO abzugeben. Auf der anderen Seite müssen wir Europäer bereit dazu sein, das auch anzunehmen und die entsprechenden Grundvoraussetzungen zu schaffen. Wenn wir jetzt mittelfristig das Ganze betrachten, glauben Sie, dass so eine Europäisierung der NATO denn realistisch ist, mittelfristig überhaupt? Oder dass das auch in Brüssel und in anderen europäischen Hauptstädten angekommen ist, dass es jetzt tatsächlich notwendig ist?
Absolut. Also ich denke, es ist realistisch und ich denke auch, die Notwendigkeit wird immer mehr erkannt. Also wenn ich das nicht denken würde, würde ich mich da auch gar nicht, würde ich dazu auch gar nicht arbeiten wollen, wenn es unrealistisch ist. Ich denke aber, es ist immer noch viel Arbeit. Es betrifft für mich zuallererst immer noch eine mentale Dimension. Also das ist auch eine sozusagen mentale Anerkennung gibt unter den politischen Entscheidungsträgern, dass die Abhängigkeit, vor allem die sicherheitspolitische Abhängigkeit von Amerika nicht naturgegeben ist, sondern dass das etwas ist, das wir auch ändern können. Und teilweise ja auch schon ganz erfolgreich jetzt in den letzten Jahren angefangen haben zu ändern. Ich denke, wenn man jetzt nochmal diese vier Dimensionen nimmt, die ich vorhin genannt habe, also Militärstrategie bzw. Doktrin, Kommandostrukturen, Fähigkeiten und auch politische Kohärenz, dann gibt es unterschiedliche Fortschritte bereits auf den verschiedenen Ebenen. Denk bei den Kommandostrukturen, also sozusagen bei der Anpassung der Kommandostrukturen innerhalb des Bündnisses ist auch mit amerikanischem Zutun schon sehr viel passiert. Also die Europäer haben jetzt gerade auch, sind wieder Veränderungen auch beschlossen worden, sind gerade dabei, viel mehr Verantwortung auch innerhalb der NATO zu übernehmen. Also da ist schon sehr viel passiert. Ich denke auch bei den militärischen Fähigkeiten, bei dem, was uns sozusagen fehlt, wenn die Amerikaner sich ganz oder teilweise zurückziehen würden, hat sich schon viel getan. Da gibt es auf jeden Fall mittlerweile einen breiten Konsens, was das eigentlich bedeuten würde und was da eigentlich konkret fehlt und was da auch europäisch beschafft werden muss. Also von sozusagen Luftbetankung über weitreichende Präzisionswaffen bis hin zu eigenen modernen Kampfflugzeugen, Aufklärung, Weltraum. Also viele Dinge sind klar benannt und werden auch in Angriff genommen von den Europäern. Ich denke, eines der schwierigsten Bereiche bleibt die politische Kohärenz, also es zu schaffen, politisch an einem Strang zu ziehen. Da gibt es auch vielversprechende Ansätze. Das sogenannte E5-Format der Verteidigungsminister, wo also dann Deutschland, Frankreich, das Vereinigte Königreich, Polen, Italien eine sehr zentrale Rolle auch spielen bei der Vorbereitung von verteidigungspolitischen Entscheidungen. Es gibt die Koalition der Willigen im Zusammenhang mit der Unterstützung für die Ukraine. Es gibt eine ganze Reihe von Formaten. Ich glaube, die Herausforderung ist jetzt, die noch sozusagen untereinander kohärenter zu gestalten und dann auch stärker zurückzubinden an die bestehenden Entscheidungsstrukturen innerhalb der NATO. Aber da ist schon viel passiert. Aber in all diesen vier Dimensionen, die ich genannt habe, ist auch noch eine sehr große Wegstrecke zurückzulegen. Aber das ist absolut realistisch, mittelfristig, langfristig und auch absolut notwendig.
Vielen Dank. Ich glaube, da bekommen unsere Hörerinnen und Hörer jetzt schon mal einen sehr guten Eindruck, wo wir stehen und was es vor allem auch noch bedarf. Ich glaube, wir sind ja irgendwie auch so einen negativen Nachrichtenzyklus mittlerweile gewohnt und dass viele Dinge passieren, die uns vielleicht schwer fallen einzuordnen und uns auch Sorge betrachten. Deswegen habe ich mir jetzt mal bei unserem Podcast das Ziel gesetzt, dass wir mal mit was Positivem zum Schluss den Podcast beenden. Was stimmt Sie denn positiv vielleicht, dass das Transatlantische Sicherheitsbündnis auch kurz- und mittelfristig und vielleicht sogar langfristig stabil bleibt und das vielleicht auch, je nachdem auch, wie sich vielleicht bestimmte Sachen innenpolitisch in den USA entwickeln, dass da entsprechend das Bündnis handlungsfähig bleibt und so eine Transformation, wie wir sie gerade schon kurz umrissen haben, auch gelingt.
Naja, also ich will jetzt den positiven Twist am Ende nicht kaputt machen. Ich denke, wir sollten mit dem Begriff Stabilität in den transatlantischen Beziehungen vorsichtig umgehen, weil ich da so ein bisschen die Sorge habe, wenn sich vielleicht auch im Weißen Haus, also wenn es mal wieder einen neuen Präsidenten gibt oder Präsidentin oder wenn vielleicht Trump dann auch im Laufe seiner Amtszeit noch aus eigenen Fehlern lernt oder vielleicht die Beziehungen sich wieder verbessern, dass wir dann in so eine falsche Sicherheit wieder zurückfallen und glauben, dass wir vermeintliche Stabilität der guten alten Zeiten dann irgendwie dann doch noch wahren werden können. Ich denke, dass sich die transatlantischen Beziehungen, europäisch-amerikanischen Beziehungen fundamental verändert haben. Ich habe immer die These vertreten, dass das, was wir jetzt unter Trump 2, aber auch schon unter Trump 1 beobachtet haben, nicht einfach nur ein Betriebsunfall ist, sondern tatsächlich auch das Ergebnis von langfristigen strukturellen Veränderungen im Bereich militärischer Kräfteverhältnisse, auch im Bereich sozusagen sozialer und ökonomischer Veränderungen innerhalb der USA. Also das werden alles Verschiebungen sein, diese stärkere Binnenorientierung der USA, aber auch, was ich vorhin gesagt habe, dass der unipolare Moment aus Sicht der USA vorbei ist und dass die USA selber ihre Kräfte stärker konzentrieren müssen, dass Europa auch an Bedeutung verliert, langfristig aus Sicht der USA. Also all das wird bleiben. Und was ich hoffe und was positiv auch wir sollten sozusagen versuchen sollten zu gestalten, ist, dass dann in den USA vielleicht auch eine neue Generation von Politikern, Entscheidungsträgern ans Ruder kommt, die bereit sind, sozusagen diese transatlantischen Beziehungen auch neu auszurichten, dass wir das auch von europäischer Seite bewusst vorantreiben. Also wenn wir uns ein Stück weit unabhängiger machen oder deutlich unabhängiger machen auf europäischer Seite von den USA, und ich denke, da muss die Richtung hingehen, muss die Reise hingehen, dann kann das auch zu einer gesunden Neujustierung des transatlantischen Verhältnisses beitragen, weil weniger Abhängigkeit bedeutet eben auch mehr auf Augenhöhe tatsächlich handeln zu können. Und dann kann Europa seine Interessen klarer formulieren, aber kann sozusagen auch da, wo es den eigenen Interessen entspricht, die USA unterstützen. Also das wäre ein neujustiertes Verhältnis mit deutlich weniger einseitiger Abhängigkeit. Und das gibt viele auf amerikanischer Seite, auch bei den Republikanern, die das sozusagen auch so wollen und sehen. Und ich denke, da gibt es etwas, worauf man aufbauen kann.
Ja, herzlichen Dank nochmal für diese abschließende Analyse. Es hat sehr viel Spaß gemacht, Ihnen zuzuhören, Ihre Einschätzungen zu hören und vielen Dank für das Gespräch. Auch ich hoffe, dass Sie Spaß hatten, sich hier an der ersten transatlantischen Sicherheitssonntagsfolge zu beteiligen.
Ja, es hat mir viel Spaß gemacht und vielen Dank nochmal für die Einladung. Das war auch für mich sehr schön. Vielen Dank.
Vielen Dank, Herr Dr. Overhaus. Jetzt bleibt mir zum Schluss, wie jeder Folge, nur noch mich bei unseren Hörerinnen und Hörern fürs Zuhören zu bedanken. Das war mal wieder eine Folge des Sicherheitssonntags im Europa-Podcast. Wenn Ihnen die Folge gefallen hat, natürlich auch die vorherigen Folgen, dann empfehlen Sie uns gerne weiter. Abonnieren Sie uns auf allen gängigen Podcast-Plattformen. Und zum Schluss möchte ich noch mal einen Ausblick auf unsere Folge im April wagen. Dort tauschen wir uns mit Jakob Ross von der DGAP über die deutsch-französischen Beziehungen aus und wollen dort nochmal einen genauen Blick drauf werfen, wie hier die sicherheitspolitische Zusammenarbeit aussehen könnten. Vielen Dank fürs Zuhören, Ihnen noch eine schöne Woche und mit Sicherheit Europa.
Der Europa-Podcast lebt von guten Gesprächen, starken Themen und von Menschen, die unsere Arbeit unterstützen. Wenn du dabei sein möchtest, dann unterstütze uns auf Steady oder Patreon. So hilfst du mit, dass wir auch in Zukunft Europa hörbar machen können. Vielen Dank für deinen Support.